Grüß Gott, herzlich willkommen und frage an meinen Gast, was ist der Unterschied zwischen der Villa Kunterbunt von Pippi Langstrumpf und der Villa Concordia in Bamberg?
Hallo Herr Bogdan, bin ja froh, dass Sie es so fassen. Die Villa Kunterbunt wird nicht vom Freistaat Bayern finanziert, in meiner Kenntnis. Also wir sind als internationales Künstlerhaus Villa Concordia die kleinste Behörde Bayerns, wird uns immer wieder mal mitgeteilt. Und wir werden angeschlossen ans Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Ja, als
es gibt keine Affen
Organ
und keine Pferde.
Manchmal gibt es die schon irgendwie. Wenn man mit Leuten spricht, die zum Beispiel Coachings durchführen, dann hat ja jeder so ein paar Äffchen auf der Schulter sitzen. Und manchmal hat man die in Form von bestimmten Problemen und Herausforderungen durchaus. Aber Pferde, ja, mit Pferden, nein, überhaupt keine Haustiere, sichtbaren Haustiere im Künstlerhaus erlaubt.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft...
Nora Gomringer bringt Künstler aus aller Welt nach Oberfranken.
Beziehungsweise der Freistaat tut es, indem er Künstlerinnen und Künstler einlädt in die Villa Concordia in Bamberg. Ja, Wissenswertes über diese Villa Concordia.
Wir sind eine Behörde in Bayern, die dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst unterstellt ist. Bei uns werden 12 bis 15 Künstlerinnen und Künstler aus den Sparten Bildende Kunst, Literatur und Komposition eingeladen, etwa ein Jahr sich dort aufzuhalten. Und ich habe die große Freude, mit meinem winzigen Team Gastgeber sein zu können. Wir veranstalten, sodass jeder, der sich dafür interessiert, vorbeikommen kann und wir beherbergen.
Und es ist auch ein besonderes, markantes Haus. Also wenn man in Bamberg ist und das sieht, dann vergisst man es eigentlich auch nicht.
Ja, finde auch. Man schaut so auf die Villa immer vom Fluss aus und hat so das Gefühl, dass da bestimmte vornehme Dinge passieren. Und in der Tat passiert das Hehre und das ganz Banale auch.
Das Banale zum Beispiel, ich war ja schon mal da, man kann theoretisch in den Räumen Federball spielen, weil die Decken so hoch sind.
Da erinnern sich aber gut. Ja, das stimmt. Das kann man machen. Man kann... dort Menschen treffen, man kann sich gut unterhalten, kann sich austauschen und manchmal werden sogar Babys geboren vor Ort. Das hatten wir auch schon.
Wenn Künstlerinnen und Künstler ihre Familie mitnehmen für dieses Jahr des Stipendiums. Für Menschen, die Ihnen noch nicht begegnet sind, Wissenswertes über Nora Gomringer.
Ich schreibe es immer so in meinen E-Mail-Fuß, was ich alles so mache derzeit. Ich darf für die ARD einen Podcast moderieren. Der wird hier beim BR produziert, 100 aus 100, eine Hörspiel-Collection, 100 Jahre Hörspiele. Ich schreibe, das ist wirklich die Basis all meines Tuns. Ich rezitiere, ich trete viel auf mit wunderbaren Musikerinnen und Musikern, vor allem Philipp Scholz an den Drums. Und versuche, mich immer wieder neu selbst zu beauftragen, weil sonst klappt's nicht. Kreative Menschen müssen eine Möglichkeit finden, sich selbst immer wieder zu beauftragen. Das sage ich zumindest auch meinen Studierenden.
Sie waren auch lange Jahre sehr erfolgreiche Poetry-Slammerin. Wie erfolgreich?
Einmal den Team-Meisterschaftstitel geholt mit Fiverr MC und mit Mia Pitroff. Und ich glaube, wir waren damals besonders, weil es noch nicht so viele Frauen in der Szene gab. Und ich war, das stimmt, die einzige Frau, die sowohl Veranstalterin als auch erfolgreiche Slammerin war. Das, in Deutschland war das noch rar, ja.
Denn Sie haben diesen Wettbewerb praktisch auch nach Bamberg gebracht und haben noch diverse andere sehr wichtige Preise gewonnen, beispielsweise den Ingeborg-Bachmann-Preis 2015. Erinnerungen daran? Man kann ja den Menschen beim Lesen dann zuschauen.
Ja, das habe ich sehr genossen, vor allem, weil die Leute direkt mitlesen konnten. Die Skripte werden ausgeteilt im Studio und ich kann mich noch erinnern, wie alle Blätter raschelten und ein Raunen durchs Publikum ging und es gab danach einen Bravo-Ruf und lauten Applaus. In der Tat habe ich das Vorlesen genossen. Die Diskussion der Jury habe ich dann quasi gar nicht so richtig mehr mitverfolgt und gefühlt. Aber ich mochte sehr die Situation, dass ich da mit meiner Mutter hingereist war, mit meinem Verlag und meiner Assistentin und das ein heiterer, guter Aufenthalt war, bei dem ich mich so beweisen konnte. Das hat mir irgendwie gut gefallen.
Sie haben den Jakob-Krimm-Preis gewonnen. Das ist vielleicht sogar der wichtigste Preis für deutsche Sprache. Vorgänger bei Ihnen waren in diesem Preis Cornelia Funke und Udo Lindenberg, auch Loriot. Mhm. Hinterher kamen Hertha Müller und Max Gold. Also eine absolut glamouröse Liste, in die Sie da reingerutscht sind.
Ich hoffe, nicht reingerutscht.
Natürlich nicht.
Also gut platziert. Jörg Thaddäus tat mir die Ehre der Laudatio. Doch, das war ganz wunderbar. Ein interessanter, großer Bahnhof da in Kassel für den Grimm-Preis.
Mhm. Machen denn diese Preise im Alltag irgendwas leichter?
Den Umzug nicht. Also man hat dann in der Tat viele Trophäen. Ja, hier und da. Es werden einfach bestimmte Institutionen und bestimmte Leute auf einen aufmerksam, die sonst nicht auf einen aufmerksam geworden wären. Und wenn man eine Zusammenarbeit anstrebt, irgendwas, was einem einfällt, was man gerne machen möchte, dann hilft das manchmal, dass man sagt, hallo, ich bin die und die, könnte ich Sie für das Projekt interessieren? Und dann gucken die ja nach, was man so gemacht hat vorher und dann stolpern sie auch über die Nennung bestimmter Preise. Und
wenn wir alle mal für 24 Stunden Nora Gomringer wären, was würden wir da erleben?
Oh, keinen Alltag. Und das fällt Nora Gomringer selbst ein bisschen schwer, dass es so gar nicht Alltag gibt. Denn da gibt es viele Forderungen an die Person. Ich stehe sehr früh auf. Ich versuche mich da sehr zu disziplinieren. Dann folgt entweder irgendeine sportliche Aktivität oder schon viel zu früh wahrscheinlich ein Sitzen am Schreibtisch und Arbeiten. Dann geht's ins Büro. Im Büro geht es so rund zwischen kurz vor 8 bis kurz nach 4. Dann gibt es eine kurze Pause und dann gibt es eine Abendveranstaltung, irgendwas zwischen 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Und das ist dann schon ein langer Tag.
Und dazwischen liegen dann viele kleine und große Probleme, die auch gelöst werden in so einem Künstlerhaus, yeah, wo auch ganz viele Probleme auftauchen, über die wir gleich reden werden. Denn wir reden über die Villa Concordia in Bamberg und mit deren Leiterin, der Autorin und Dichterin Nora Gomringer. Die erste Musik kommt von Nora Gomringer. Einführende Worte für Love Song.
My own dear love, he is strong and bold, and he cares not what comes after. His words ring sweet as a chime of gold, and his eyes are lit with laughter. He is jubilant as a flag unfurled. Oh, a girl, she'd not forget him. My own dear love, he is all my world, and I wish I'd never met him. Mein Liebster ist voller Tatendrang, kein danach kriegt ihn zu packen. Sein Wort ist süßester Glockenklang und der Schalk sitzt ihm im Nacken. Er jubiliert völlig unverstellt, jede Frau wird auf ihn hoffen. Mein Liebster ist meine ganze Welt, hätt ich ihn doch nie getroffen. My love, he's mad and my love is fleet. And a wild young wood thing bore him. The ways are fair to his roaming feet. And the skies are sunlit for him. As sharply sweet to my heart he seems as the fragrance of acacia. My own dear love. And I wish he were in Asia. Mein Liebster spinnt und mein Liebster rennt und die wilde Waldfee Togi. Die Flur kennt seinen Fuß behend und die Sonne mag mit Flug ihn. So süß scheint er mir stets von Neuem wie die Düfte von Akazien. Wäre er doch bloß in Asien. My love runs by like a day in June, and he makes no friends of sorrows. He'll tread his galloping rigadoon in the pathway of the morrows. He'll live his days where the sunbeams start, nor could storm or wind uproot him. I wish somebody'd shoot him. Mein Liebster fliegt wie ein Junitag und er ist kein Freund von Sorgen. Im Sauseschritt nimmt er in Beschlag alle Pfade in einem. Steuer der Sonnenwelt und kein Sturm kann ihn verdrießen. Mein Liebster hat jetzt mein ganzes Herz. Und jetzt soll ihn wer erschießen.
Hier ist 1:1 unser Talk auf Bayern 2 heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, der Bamberger Poetin und Leiterin der Villa Concordia, Nora Gomringer. Eben haben wir sie singen hören. Kommentar noch vielleicht zu Love Song.
Ja, das war eine schöne Produktion mit Philipp Scholz. Dorothy Parkers Texte wurden übersetzt, ganz kongenial übersetzt, von Ulrich Blumenbach ins Deutsche. Und wir haben uns dann zusammengesetzt, Philipp Scholz und ich, und haben diese Texte in Musik gegossen.
Halb Englisch, halb Deutsch.
Ja, und sind 4-5 Jahre damit getourt. Peng Peng Parker ist ein richtig erfolgreiches Album geworden. Und schön, dass man es immer noch hören kann, ja.
Diese Villa Concordia, ein Haus für Stipendiatinnen und Stipendiaten. Lassen Sie noch mal drüber reden. Wie alt ist dieses Haus? Was hat das für eine Geschichte? Was war da früher drin?
Also irgendwann muss, ich glaube, August Everding, Edmund Stoiber gesagt haben, es stünde dem Freistaat Bayern gut an, ein Künstlerhaus zu haben, so wie es etwa die Villa Massimo in Rom ist. Und so kam die Idee überhaupt auf. Und dann waren verschiedene Orte in der Auswahl und Bamberg wurde es dann, weil eben unser Altbürgermeister Herbert Lauer auch gesagt hat, hier gibt es eine Immobilie, die Villa Concordia. Und dieses Unternehmen Künstlerhaus für Bayern, das wird da gut reinpassen. Und so wurde es dann auch finalisiert, weil man ja Oberfranken auch ein bisschen mehr Augenmerk schenken wollte. Und seit über 26 Jahren sind wir jetzt in Existenz und geht gut.
Und Sie sind mit 30 Jahren Leiterin geworden.
Ja.
Im Jahr 2010 war das. Ja, diese Villa Concordia liegt in der Altstadt, idyllisch gelegen, direkt am Wasser, am Ende einer Sackgasse. Was sagt uns das?
Dass man mehr kommunizieren muss nach außen, muss sich ziemlich gläsern, ziemlich transparent machen, damit die Leute Lust haben zu kommen, sich auch eingeladen fühlen, die Schwellenangst überwinden.
Oder aber auch alle Wege führen in die Villa Concordia und nicht wieder raus.
Ja, man kann letztlich auch durch uns durch und dann wieder am Wasser rauskommen.
Wer wählt denn nun genau diese Künstlerinnen und Künstler aus?
Es gibt ein Kuratorium, das vom Staatsministerium eingeladen, uns zu beraten. Und die Herrschaften schlagen dann ihre Favoriten dem Minister vor. Und deshalb habe ich die schöne Aufgabe, dann nur hier und da, falls es mir einfiele, ein Veto zu sprechen. Ich suche aber selbst nicht aus. Das ist eine ganz wichtige Situation, weil sonst wäre die Lage, in die wir kommen, dann vor Ort, in der wir eben auch sehr einfache Sachen miteinander besprechen müssen, manchmal ein bisschen familiär dramatisch auch, kommt immer darauf an, wie sich der Jahrgang so zusammensetzt. Das wäre schlimm, wenn das alles nur Leute oder alles Leute wären, die ich Hand verlesen hätte oder so. Ich darf einfach Gastgeberin sein und das ist unbeschwert dadurch, das ausgewählt wird von anderen.
Und es sind keine 20-jährigen Nachwuchskünstlerinnen und Künstler, die da kommen, nicht unbedingt, sondern auch Menschen mit einer schon gehörigen Vita.
Wir sind Teil einer Exzellenzförderung, ganz sicher. Es geht immer so drum, Leute zwischen Mitte 40 bis Mitte 80 hatten wir auch schon zu Gast.
Wirklich? Wer war denn der Älteste?
Der Älteste war Dato, ein isländischer Komponist. Und wir hatten auch zum Beispiel schon den wunderbar arrivierten, aber natürlich auch schon älteren Herrn Lachenmann zu Gast. Also ist schon vom Altersspektrum her, weil wir als eine Auszeichnung gelten und vor allem eine Auszeichnung für Lebenswerk.
Und auch beispielsweise die Nobelpreisträgerin Hertha Müller war mal.
Die war da. Die war noch unter meinem Amtsvorgänger da, Professor Bernd Goldmann. Ja, Frau Müller war nicht ganz glücklich in Bamberg, leider. Aber das gibt es.
Ja, was soll denn am Ende dabei rauskommen im Idealfall? Das heißt, die Menschen verbringen möglichst viel Zeit oder so viel Zeit, wie sie auch können und wollen, in Bamberg und dann?
Schön wäre, wenn sie sich als interessante Künstlerinnen und Künstler voreinander zeigen und damit eben auch als interessiert gegeneinander. Es wäre schön, wenn immer so eine Aufmerksamkeit herrschte, die dann vielleicht sogar zu Zusammenarbeiten führt. Wir sind froh, wenn Texte, Kompositionen, Ausstellungen entstehen, die dann eben auch ausweisen, dass eben die Institution Künstlerhaus bzw. der Freistaat Bayern bei der, sei es die Gedankengebung oder die Ausführung, behilflich waren. Es ist eine sehr vornehme, den Künstlerinnen und Künstlern in dieser Art sehr liebe Form der Förderung. Ich finde das auch gut. Ich finde das richtig gut, dass mal Künstler nicht gefordert werden wie so Springpferde, sondern sie werden ausgezeichnet. Per se, wer zu uns kommt, ist quasi schon auf den Olymp gesetzt.
Ich frage mich, was da dann so für einen Geist herrscht. Das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die zusammenkommen, die natürlich alle ihre kleine Künstlerwohnung haben und trotzdem sich begegnen. Da kann es ja auch manchmal so ein bisschen lichterloh brennen, wenn es nicht passt.
Tut's auch. Es ist so. Es wird untereinander gestritten, es wird sich vertragen, es wird miteinander gegessen, es wird geschwiegen, es wird sich aus dem Weg gegangen und es wird sich erkannt. Und das ist ziemlich gut. Ich freue mich immer, wenn die Stipendiatinnen und Stipendiaten mit Familienmitgliedern einziehen, weil das alles sehr persönlich macht. Und Einzelmenschen leben Wohnungen ganz anders ab als Familien zum Beispiel.
Mhm. Sie sind das ja sehr jung geworden, mit Anfang 30. Erzählen Sie mal für diesen ersten Wochen und Monaten da in der Villa Concordia als Leiterin, aus heutiger Sicht, damals auch Pleiten, Pech, Pannen, Überforderungen.
Ja, und viel zu schnell und viel zu weiblich nach dem Klischee begonnen zu arbeiten, nämlich überall Arbeit gesehen, überall angepackt und zum Teil auch völlig falsch. Ich hätte viel mehr vertrauen sollen auf meine wunderbare Stellvertreterin, die geblieben ist am Ort und auch schon die Stellvertreterin des Vorgängers war, die sehr loyal und vor allem sehr kenntnisreich mir geholfen hat, mich überhaupt in diese Rolle einzufinden. Das war gut. Ich habe gedacht, das ist eine ziemliche One-Woman-Show und ich hätte mir da etwas mehr Zeit lassen sollen, weil ich war ganz schön fertig. Ich habe im April begonnen und im September musste ich erstmal ausschnaufen, war ich richtig platt. Und dann kam zusehends bei mir ein Selbstverständnis, das mich jetzt eigentlich sicher und sehr froh in der Aufgabe sein lässt.
Im Moment waren, ja, sind Gäste aus der Ukraine da, also 7 ja. von den 12 stammen aus der Ukraine, was ich mir, oder 8, und ich stelle mir vor, das hat auch nochmal ganz schön was bewegt, Geschichten, die man da hört, diese Menschen, die man da erlebt mit ihren Sorgen.
Unheimlich tapfer fand ich unsere Gäste, weil die natürlich ständig verbunden waren mit der Heimat über Social Media und Nachrichten überhaupt, die sich als zum Teil isoliert und dann in diesen sehr beruhigten Kontext versetzt fanden und damit erstmal auch mit furchtbar vielen Schuldgefühlen konfrontiert waren. Warum, mir geht es jetzt so gut, ich sitze hier in Bamberg, aber ihr habt jeden Tag Alarm, und viele unserer Stipendiaten hatten den Kiefer und den Lviv-Alarm-Sound auf dem Handy und wussten genau, wann ihre Lieben jetzt gerade sich entweder fürchten oder verstecken müssen oder in den Bunker gehen oder auch nicht. Sorgen, die ein zerrissenes Herz beschäftigen. Im Ganzen faszinierend auch, wie da Gegenwehr geleistet wird mit diesen eigenen Mitteln, wie Künstlerinnen und Künstler sich als durchaus politisch begreifen, als auch nicht völlig ohnmächtig, als wie jeder seinen Punkt findet, wo er ansetzen kann. Wie dann aber auch jedes Konzert, jede Filmvorführung, jeder Gedichtvortrag eine politische Note erhält, die eine klare Aussage auch fordert und ein klares Verhältnis des Publikums zum Dichter. Wir haben vielleicht in der Zeit auch ein bisschen Publikum eingebüßt, aber anderes Publikum gewonnen. War schwierig, ja.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Nora Gomringer, eine der bedeutendsten Lyrikerinnen Deutschlands.
Und bevor wir über ihr Leben reden, reden wir noch kurz über ihr Elternhaus. Ihr Vater Eugen Gomringer, ebenfalls berühmter Schriftsteller und Poet, war vor vielen Jahren auch mal zu Gast bei mir hier in 1:1 der Talk. Er ist 99 Jahre alt. Sagen Sie ihm bitte liebe Grüße.
Gerne.
Und mit dem verbindet sie ja viel, neben dem, dass er ihr Vater ist, auch künstlerisch. Sie hatten eine gemeinsame Ausstellung in Zürich.
Das stimmt,
Gomringer und Gomringer. Sie tragen sogar, glaube ich, ein Gedicht von ihm auf dem Unterarm als Tattoo.
Das stimmt. Habe ich ihm abgekauft, also die Nutzungsrechte. Da floss dann Geld zwischen uns.
Ihr Vater, der auch ins Gerede kam, wir wollen das an der Stelle auch nicht verschweigen. Es gab einen riesen Diskurs, heutzutage sagt man auch Shitstorm dazu, war es wohl auch wegen eines Gedichts von ihm, das an einer Häuserfassade an einer Hochschule in Berlin war. Und dann kam also eine Debatte auf wegen vermeintlicher Frauenfeindlichkeit. Wollen wir gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wie hat das trotzdem auf Sie gewirkt, diese ganze Debatte?
Das war ja eine Debatte, die noch ihre Sprache und ihre Fragen auch finden wollte. Das war interessant. Denn letztlich war noch nicht ganz MeToo so im Gespräch. Es war, glaube ich, 2-3 Monate davor. Und auf einmal hatte man einen Skandal, der eigentlich einen MeToo-Propeller hatte, auf ein Gedicht gelegt. Und das war wirklich verheerend. Im Nachhinein merke ich jetzt, es ist sehr bedauerlich. Da wird ein großer Dichter, der ja wirklich einer der wenigen ist, der was erfunden hat in der deutschen Sprache.
Die konkrete Poesie.
Und für seinen 100. sieht so aus, als würde da keine Sonderauflage, keine besondere Ausgabe entstehen. Das ist total bedauerlich.
Wegen Avenida. Also wer will, kann es mal nachlesen und sich sein eigenes Urteil dazu bilden.
Ja.
Zu dieser aufgeregten, überaufgeregten Debatte, die geführt wurde. Ja, Ihr Vater wuchs in Bolivien und in der Schweiz auf. Gibt es da bei Ihnen noch Drähte dorthin?
Bei mir ja. Ich habe 3 Brüder, die in der Schweiz noch leben. Und das ist eine gute Verbindung. Ich gelte auch als Schweizer Schriftstellerin, habe die Schweizer Staatsbürgerschaft und bin sehr gerne in der Schweiz, kann man so sagen.
Geboren ja. Allerdings im Saarland. Was haben die Eltern denn da gemacht?
Da war meine Mutter an der PH in Saarbrücken und meine Mutter schrieb ihre Abschlussarbeit an der PH.
Als Germanistin.
Als Germanistin über die Verwendung konkreter Poesie in der Hauptschule. Mhm. Und meinem Vater war schon früh die Situation gegeben, ein Archiv zu beginnen. Und dann hat jemand ihn informiert, dass es eben immer mehr Schulabschlussarbeiten gibt oder in der Pädagogik und der Didaktik, die sich mit der konkreten Poesie beschäftigen. Und dann hat er diese Arbeit, glaube ich, angefordert oder einfach zugeschickt bekommen. Und meine Mutter hat vielleicht, keine Ahnung, ein Foto von sich beigelegt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls haben die sich getroffen und ich bin das Kind einer Groupie-Fan-Situation.
Und haben noch mehrere Geschwister aus einer vergangenen Beziehung ihres Vaters, nämlich 7 Brüder.
7 halbe, ja.
7 halbe Brüder.
Ja.
Die Sie inzwischen aber alle kennengelernt haben?
Nein, ich kenne 4. 4 der Brüder kenne ich, ja. Mhm.
Und 3 unbekannte Halbbrüder?
Ja.
Na, vielleicht kommt sie irgendwann noch mal zu einem Treffen.
Nee, 2 Unbekannte, weil wir sind zu 8, genau.
Okay.
7, genau. 7
Ja, aufgewachsen sind Sie dann in Oberfranken, in Wurlitz, wir kennen es alle, bei Rehau, 230 Einwohner.
Der Wurlitzer. Genau.
Ja, Wurlitzer, die
genau.
Jukebox.
Ja.
Nach Wurlitz benannt?
Ja, beziehungsweise wurde wohl falsch zugeordnet, denn die Herrschaften, die da dann mit dem Namen ihre Orgeln gebaut haben, die müssen, glaube ich, aus Kautendorf gekommen sein, einem Nebendorf. Und Kautendorf wollte dann keiner in Ellis Island auf die Papiere schreiben.
Sollte klang nicht so gut für die Jukebox.
Ja, man stellt sich vor, Kautendorfer.
Kautendorfer, no.
No, Wurlitzer. It's Wurlitzer.
Definitely awesome.
Totally.
So, welche Beziehung haben Sie denn zu diesem Heimatort, zu Wurlitz?
Ich sage immer so schön, dass ich mein Herz in der Biegung der Schwesnitz begraben habe, ist schon so. Ich bin da aufgewachsen und was auf afrikanische Kinder zutrifft, dass eben ein Dorf ein Kind aufzieht oder dass man ein ganzes Dorf braucht, war ein bisschen so. Ich bin wirklich das Kind der Nachbarn auch gewesen in diesem Dorf, bin auch jetzt noch da verbunden mit lieben Leuten und kehre da sehr regelmäßig hin zurück.
Und die ersten 9 Jahre ihres Lebens war drumherum noch Kalter Krieg.
Ja,
die DDR-Grenze war ja nicht weit.
Panzerübungen am Morgen über dem Feld mit dem Nebel. Und wir hatten viele internationale Gäste. Ich weiß auch, Grass kam mal, also als ich ein Kind war, es wurde mir dann gesagt, das ist Günter Grass. Oh. Und mit dem und mit anderen Gästen, vor allem aus den USA, die wollten natürlich den Grenzstrich sehen. Die wollten sehen, wo da die Überwachungstower waren und so von der DDR. Das war schon eindrucksvoll. Und für so ein Kind, mein Bewusstsein wurde geschärft, dass wir da an einem Drei-Länder-Eck-Verhältnis leben. Und jetzt sind es 2 Länder ja im Nachhinein, die es nicht mehr gibt. Die DDR und die Tschechei, so wie wir das immer.
Ja, damals war es ja die Tschechei.
Das war halt so.
Freilich, ne?
Total.
Ja, ja. Und dann kam ja die Maueröffnung, die ja auch bewirkt hat, dass also Menschenmassen eingezogen sind.
Ja.
An diesen Adventstagen 89 in Hof beispielsweise.
Ja, ich habe immer gesagt, wo himmelblaue Trabis bananengelb anschwollen. Das ist so. Ist so.
Aber Sie können sich noch erinnern, so als Kind?
Ja, vor allem auch an die neuen Schülerinnen und Schüler, die so in die Klassen kamen auf einmal. Die waren mysteriös. Die waren alle total toll in Sport. Und die hatten ja sowas Besonderes mitgemacht. Die Jugendweihe, es war wahnsinnig spannend. Ganz andere Kids.
Also die hatten ja keine Konfirmation oder Kommunion, sondern eben die Jugendweihe, eine Art staatliche.
Und kurz zuvor hatte ich diese Fernsehserie von den 3 Beinern gesehen. Das ist eine englische Utopia, Dystopia, Zukunfts-Science-Fiction-Serie. Serie. Und da gibt es auch Kinder, die zu einer Weihe von so riesigen Robotern abgeholt werden. Und dann dachte ich immer so, ob das da was mit zu tun hat. Also ich war köstlich uninformiert. Es war großartig, eine ganze Zeit lang schwebendes Nichtwissen oder Wissen. Ja.
Was waren bestechende, herausragende Charaktereigenschaften von Ihnen als Kind? Was sagt man sich?
Also ich glaube, ich war immer, ich war sehr nah an den Erwachsenen dran. Es wurde auch sehr geschätzt, dass ich ein früh erwachsenes Kind war. Also das heißt, man ist verständig, man ist aber auch, und das fällt mir immer wieder auf, auch wenn ich durch Wurlitz fahre, gibt es nämlich ein Haus, wo ich dran vorbeifahre und ich immer noch denke, es tut mir leid, Christian Hörer, ich war so eine blöde Petze in der Schule. Also ich war jemand, der irgendwie ja es besonders recht machen wollte. Dann war ich auch jemand, der ziemlich allein war. Ja, ich war ein bisschen einsames Kind und hatte immer Konzentration auf eine beste Freundin und das war auch schön und richtig. Aber sorgt natürlich dafür, wenn die dann mal keine Zeit hatte, dann war ich so ein Partikelchen. Also einsam und lesend, immer Gedichte.
Denn es gab ja auch Auslandsaufenthalte Ihres Vaters, wo die Familie zum Teil mit ist. Deswegen hat man auch in Wurlitz ein bisschen gesagt, Sie waren die Kennedys von Wurlitz, wenn Sie dann wieder aus L.A. ja, zurückkamen.
Wir waren sicher seltsam, ja. Aber mein erster Freund aus der Gegend sagte mir dann auch so, ja, ihr war doch also wie die Kennedys. Das war immer sehr mysteriös, was ihr so machtet und so. Das stimmt. Wir verschwanden eine Zeit lang. Mein Vater war Prof an der USC in Kalifornien. Wir lebten in Santa Monica. Und ich bin dahin auch wieder zurückgekehrt, dann so als ich 20 war. Und habe für die Academy gearbeitet. Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Im Archiv war ich da.
Die also den Oscar verleihen.
Ja, das war spannend. David Fincher getroffen und die Oscarshow von 2001 vorbereitet. Ja.
Mhm. Und dann auch dabei gewesen im Saal oder war da kein Platz?
Nee, man konnte nicht rein. Also ich hätte wiederkommen können, weil auch die ganzen anderen Archivare eingeladen waren, was ich schon cool fand. Man kann in einem Filmarchiv arbeiten und dann in die große Show gehen. Aber man wäre so ein Stand-in gewesen, weil wenn die Stars dann aufstehen, dann soll ja, wenn die Kamera über die ganze Riege der Sitzenden fährt, keine Lücken entdecken. Deshalb wäre man dann reingeschoben worden und immer auf so einen Platz platziert worden. Aber ich bin nicht nochmal hingeflogen und bereue es immer noch.
Nicht wenigstens mal Lückenfüller gewesen zu sein für wen auch immer.
Aber was super Meryl cool. Streep. Ja, mega. Genau, und dann findet man sich auf einmal neben ihrem Mann und sagt, hi. Was super cool war in der Zeit, war, dass man immer ins Kino durfte. Also ins Kodak Man Theater durfte man einfach rein und durfte alle Filme, die da frei kuratiert gezeigt wurden, den ganzen Tag. Und dann saß man eben oft neben älteren Mitgliedern der Academy. Und ich glaube, ich saß einmal neben, also in der Nähe von Al Pacino, der sich da irgendwas kurz anguckte. Weil man kann so ein Schedule, konnte man sehen, wann welcher Film wie gezeigt wird. Von kleinem Comicstrip zu langem, langem Film oder einer Filmreihe. Kieślowski zum Beispiel war. Und genau, auf einmal saß da, wow, Al Pacino. Und da hatte ich ja noch kein Handy. Ich hätte ihn sonst natürlich total gerne um ein Selfie gebeten. Ich bin ja eine Selfie-Queen.
Nora Gomringer ist heute bei uns zu Gast, Dichterin und Leiterin der Villa Concordia in Bamberg. Wir waren bei einer Jugend im oberfränkischen Wurlitz stehen geblieben, bei einem Praktikum in L.A. bei der Academy of Motion Pictures, die den Oscar vergibt. Und es folgte ein Highschool-Abschluss in den USA, aber woanders in Pennsylvania. Wie kam es denn dazu?
Ich wollte natürlich ganz woanders hin in den USA, aber meine Mutter hatte immer den Plan, dass alle ihre Kinder, sprich meine Brüder Robert und Martin und dementsprechend dann auch ich, auf jeden Fall einen amerikanischen Schulabschluss haben sollten, um dann einfach erleichterte Möglichkeiten in der Ausbildung und im Studium zu haben und auch schon mit dem Führerschein zurückzukehren. Und so war's. Ich habe also meinen Führerschein da gemacht, wobei das gar nicht so super hart ist, weil die Straßen ja sehr breit sind, die Autos auch noch sehr breit dazu, recht langsam fahren. Und bei mir in der Gegend waren wirklich sehr viele Pferdekutschen wegen der Amish. Also mein erstes Überholmanöver ganz offiziell mit meiner Fahrlehrerin Connie Saylor war mit eine meinem Kutsche. Dodge Neon eine Kutsche zu überholen, ja.
Ja. So, aber dann ging es zurück nach Bamberg, nach Oberfranken mit einem Studium. Ab 2000 war das. Welche Fächer?
Germanistik, Kunstgeschichte und Anglistik, was dann später Amerikanistik und Germanistik im Schwerpunkt wurde, ja.
Mit welchem Plan?
Ach ja, ich habe das, glaube ich, falsch verstanden. Ich wollte immer in die USA gehen, merkte dann während des Studiums, aber ja, die brauchen ja da überhaupt keine Amerikanisten in den USA.
Das die sind ja schon selber Amerikaner.
Genau. Und dann habe ich gedacht, da muss ich mich mehr auf die Germanistik, da hatte ich aber nicht so viel Lust drauf. Denn ich fing früh an zu schreiben, so mit 16, 17, 18 auf jeden Fall. Und dann das erste Buch war dann im Selbstverlag von meiner Mama mir zum Abitur geschenkt. Das war ganz reizend. Ich habe das damals nicht wirklich geschätzt und bereue das sehr, dass ich da nicht glücklicher drüber war. Und 2002 gab es dann den ersten regulären Verlag und dann merkte ich so, naja, ich bin ja schon quasi ein Gegenstand der Germanistik und dann bin ich mal lieber ein Amerikanist für die Forschung und habe dann mich um die Hip-Hop-Kultur geschert. Und das war ganz gut. Ich habe einen ganz tollen Doktorvater dann auch gehabt, habe aber letztlich auch meine Doktorarbeit nicht abgeschlossen, sondern Gedicht über Monster geschrieben.
Als was? Als,
als Byproduct zu meiner Forschung, denn ich wollte schreiben über die Veränderung des Horrorgenres seit dem 11. September.
Und die Magisterarbeit aber, die ging um?
Tricksterwesen im Hip-Hop. So vergleichbar zum Beispiel bei Eminem, der sich ja Rabbit dann nennt in 8 Mile. Also es war ganz, ganz spannend zu sehen, dass Trickster-Figuren die Hip-Hop-Kultur immer schon beeinflusst haben und eigentlich Einflüsse eben damit auch repräsentiert wurden aus Afrika, aus der Sklavenzeit sogar noch und dann vor allem aus der Sklavenkultur, die sich in den USA dann etablierte. Also man hatte bestimmte Trickster-Figuren, die ihre Form oder ihren Geist schnell und quick verändern konnten, wie bei uns vielleicht. Was haben wir da als Vergleich? Wir haben...
Naja, man kennt sie ja auch von den Marvel-Figuren beispielsweise.
Ach gut, natürlich. Ja. Ich habe überhaupt nie mehr richtig diesen Gedanken geschlossen, dass eigentlich ja diese Trickster-Figuren sich immer weiter, vor allem durch die Popkultur, gezogen haben und jetzt völlig richtig, das stimmt, bei den Marvel-Charakteren rausgekommen sind. Loki.
Also man merkt schon, da war eine Liebe für die Sprache da, auch schon durchs Elternhaus natürlich schon angefeuert.
Und die Forschung. Alles so ein bisschen daneben und an der Seite entlang. Ich habe immer gedacht, ich werde eigentlich Archivarin, weil ich merkte, dass Archive Mütter glücklich machen. Meine Mutter ist mit mir, vor allem als ich Teenager war, in alle Archive gegangen, die mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hatten, um zu forschen, was mein Großvater an welcher Ecke wo getan hatte. Und das hat meine Mutter erleichtert, diese Nachforschung machen zu können. Also wir waren in den Archiven in Berlin und in Ludwigsburg und so weiter. Ja.
Dieses Studium, ich habe es gesagt, war schon in Bamberg, Ihrer jetzigen beruflichen Heimat. Wie haben Sie denn als Studierende die Villa Concordia wahrgenommen? Waren Sie schon mal zu einer Veranstaltung da?
Ich wurde einmal gebeten, eine Übersetzung anzufertigen, also vom Englischen ins Deutsche. Und so hatte ich den ersten richtigen Kontakt. Und ein Komponist, der kam auf mich zu und wollte einen Text von mir vertonen. Das war Bernhard Lang. Und dem war, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst, dass ich da vor Ort lebe. Auf jeden Fall war der auf ein Gedicht gestoßen und dann merkte er so, huch, ach, die junge Dichterin lebt ja in Bamberg, ist ja wunderbar. Und so wurde ich also sowohl einmal schon vertont als auch als Dienstleister dort angefragt. Und dann war mir klar, es gibt die Villa Concordia, aber selbst hingegangen für eine Veranstaltung, das ist mir überhaupt nicht eingefallen. Nee.
Also was hätten Sie denn mit 25 gesagt, wenn man Ihnen da mitgeteilt hätte, in 5 Jahren sind Sie die Leiterin dieses Hauses?
Dann wäre ich sehr gebauchpinselt gewesen, völlig verwundert, aber ich habe mich ganz oft als erfunden und zu einer bestimmten Sache herausgefordert, empfunden, sodass ich dachte, ja gut, also wenn einer sagt, das schaffst du und mach das doch, dann habe ich mich eigentlich immer gefühlt als könnte ich das, als sollte ich das. Und so habe ich mich dann nie richtig gewehrt und mich eigentlich gefreut.
Jetzt haben Sie schon erwähnt, Sie haben angefangen, Gedichte zu schreiben, schon recht früh. Ihre Mutter hat praktisch ein Buch von Ihnen rausgebracht, im Selbstverlag mehr oder weniger. Trotzdem ist es ja so, man hätte ja auch mit so einem Buch letztlich als quasi Selbstpublisher untergehen können. Man hat ja schon wahrscheinlich Schwierigkeiten, das in der Buchhandlung unterzubringen.
Ja, also diese ersten 250 Bücher, die wurden auch freundlich auf meinen Lesungen, denn Lesungen habe ich schon ganz früh gemacht. Ich wurde früh gefragt, zu Auftritten. Also lesen Sie bitte Ihre Texte vor oder, und das hatte ich mit 16 etabliert, mit 16 habe ich 100 Gedichte auswendig gelernt, alles mögliche, von Gryphius bis Brecht, Elsa Lasker Schüler, Mascha Kalecko, sehr viel Heinrich Heine. und konnte damit angefragt werden für Auftritte bei Hochzeiten, Beerdigungen, Familienfeiern jeder Art. Genau.
Ich dachte, wie 100 aus 100.
Genau, also von daher, das begleitet mich schon lange.
Ja, ja. Das heißt aber, ich meine, wenn man sowas mit 16 lernt, dann verlernt man es ja nicht unbedingt.
Nee, ich kann noch einiges, ja.
Also ganz kurz den Anfang von einem Heinrich-Heine-Gedicht.
Guter Rat, lass dein Grämen und dein Schämen, werbe keck und fordere laut und man wird sich dir bequemen und du führst heim die Braut.
Unglaublich, ein Ringelnatz war auch dabei.
Oh, jemand. Schenken, schenke groß und schenke klein. Ja, irgendwie so, sorry, es gab schon Ringelnatz, aber gerade.
Und die alten Klassiker wahrscheinlich auch.
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Also da war eine junge Dame, die ist so quasi durch Hochzeiten, durch Poetry Slam Abende getingelt, hat Fremdtexte auf Zuruf quasi wiedergeben können.
Ja, ich war, ich war
die Jukebox, der Wurlitzer, der Poetry Wurlitzer.
Ja, that was me.
Aber eben auch mit eigenen Texten. Und wann haben Sie denn gemerkt, dass diese Texte was wirklich in Menschen auslösen, dass damit auch, ja, im Sinne auch von einer beruflichen Tätigkeit, dass das was werden könnte?
Na, als ich so angerührt war, Oskar Werner habe ich gehört als ganz junges Kind und Martin Held. Und wie die Heinrich Heine sprachen, hat mir den Eindruck gegeben, dass man alles werden kann. Ganz komisch, weil es hat mich so gerührt und so bewegt, wie man nur als ganz junger Mensch bewegt sein kann von dem Ton, der Inflection, der Dynamik einer Sprache, einer Stimme. Mich hat das tief bewegt, ja genau. Also ich habe auch irgendwie, glaube ich, heute mit jemandem drüber gesprochen, ohne Oskar Werner und Martin Held und die fantastische Person und Persona der Dichterin Janet Frame, so fantastisch dargestellt in dem Film Ein Engel an meiner Tafel, der Film von Jane Campion, und gespielt wird da Janet Frame von Carrie Fox, hätte ich niemals den Beruf der Dichterin ergriffen. Diese Stimmen plus diese Person, die waren ganz, ganz instrumentell in meiner Berufswahl.
Ja. Und es hat ja bis heute gehalten. Sie kommen gerade zurück von einer Lesereise durch Holland, durch die Niederlande. Was haben Sie da erlebt?
Ach toll, gut zusammenarbeitende Hochschulen, sehr viel Interesse an Lehrerausbildungen in der deutschen Sprache, abnehmende germanistische Studien generell, muss man schon sagen. Also es gibt einen Mangel an Deutschlehrkräften, aber gleichzeitig merkt man auch, also Deutsch verschwindet mehr und mehr, deshalb auch weniger Übersetzungen aus dem Deutschen, aber im Ganzen muss ich sagen, ich liebe Holland, ist auch das Land meiner Mutter. Es ist ein fröhliches und bildungspositives Land. Und ich habe da 5 Tage, 6 Städte, 7 Auftritte jetzt erlebt. Eng getaktet.
Da ist ja die Sendung heute eine richtige Erholung.
Eben, total.
Ja, das ist toll, dass Sie da sind. So hier
herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Danke sehr.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Nora Gomringer, eine der bedeutendsten Lyrikerinnen Deutschlands.
Und gerade zurück von einer Lesereise durch die Niederlande. Was beschäftigt Sie im Moment besonders, Frau Gomringer?
Annette von Droste-Hülshoff. Ich bereite einen Liederabend vor mit 4 tollen Musikern. Das ist meistens unbekannt. Annette von Droste-Hülshoff war nicht nur Dichterin und Romancier, sondern sie war auch Komponistin. Und diese Lieder haben wir verjazzt und die Premiere ist Ende Mai auf Burg Hülshoff. Und dann gehen wir auf Tour Ende November und Anfang Dezember. So ist erstmal die Planung. Das beschäftigt mich.
Dann gibt es die Villa mit ihren Stipendiaten. Im Moment ist wieder Wechsel. Die Ukrainerinnen und Ukrainer müssen raus, was vermutlich auch mit Unsicherheiten verbunden war.
Ja, und auch mit dem Wunsch, in Bamberg bleiben zu können. Also haben wir uns tatsächlich sehr eingesetzt und uns gekümmert und haben zumindest 3 von den Herrschaften auch in Bamberg unterbringen können, beziehungsweise haben wir behilflich sein können dabei. Und das ist schön und fühlt sich ganz richtig an. Jetzt haben wir quasi Stipendiaten, die in Bamberg geblieben sind.
Mhm. Und Iren kommen jetzt?
Jetzt kommen Iren. Jetzt wird alles auf Kleeblatt und Irish Harp und Guinness umgedacht, ja.
St. Patrick's Day war ja gerade.
Ja.
Mhm. Ich stelle mir vor, das ist auch ganz interessant. Sie hatten ja eine Gruppe beispielsweise von Isländern mal da und so, auch Schweizer, dass man irgendwo so auch in andere Gruppen eintaucht und man merkt, wie die vielleicht so ticken. Ob es vielleicht Klischees gibt, die sich bestätigen oder aber auch ganz anders?
Ja, und große Missverständnisse über andere Kulturen. Man meint ja auch zum Beispiel, mit den Schweizern würde man, zumindest mit den Deutschschweizern, dasselbe Deutsch sprechen. Das stimmt gar nicht. Da gibt es immer wieder Verständnisherausforderungen. Und jedes Mal lernt auch unser Team was Neues dazu. Ist gut.
Und man muss sich ja vermutlich nicht nur um, wie soll man sagen, um fachliche Dinge kümmern, sondern möglicherweise auch um Privatprobleme. Mhm. Da geht ein Künstler irgendwie verloren in der Nacht und muss wieder irgendwas aus dem Nachtleben entfernt werden, sowas?
Nein, das kann passieren. In der Regel sind es ja aber alles sehr erwachsene Herrschaften, die ihre eigenen Leben in Bamberg leben und einfach für einen Zeitraum die Nadel auf dem Globus eben genau in Bamberg einstechen und von uns aus dann ihre Kreise ziehen. Also es gibt sehr banale Dinge zu verhandeln, wie der Nachbar bittet, dass sie vielleicht den Müll nicht immer gleich an dem Tag vor die Tür stellen oder so. Aber in der Regel ist es wirklich ein Austausch der Künstlerinnen und Künstler untereinander und ein sich mit Interesse und Aufmerksamkeit begegnen. Und da hilft, dass mein Team und ich wirklich sehr viel Gastlichkeit hervorheben. Sprich, wir laden ein zu gemeinsamen Abendessen. Das halte ich für ganz wichtig, diesen Austausch, der frei, aber auch fördernd ist. Also das ist mit Gastlichkeit verbunden und mit einem Gefühl für, hier können Sie sich eben auch persönlich äußern. Es muss dann auch nicht immer direkt um die Kunst gehen. Auch das kann helfen, denn viele Künstlerinnen und Künstler miteinander nehmen sich auch als Konkurrentinnen und Konkurrenten wahr.
Ja, und dann tragen die Botschaft raus, wie es in Bamberg so ist.
Ja, und wie freundlich der Freistaat Bayern ist.
Wie freundlich der Freistaat Bayern ist, dass es den gelben Sack gibt.
Ja,
dieses
warum
Wissen
nicht?
Wird auch in die Welt hinausgetragen.
Zum Beispiel, ja. Und aber auch, wo in Bamberg ein Glascontainer zum Beispiel zu finden ist. Ja, klar. Und dann gibt es aber auch zum Glück die Realisierung, dass wir einen super Kunstverein haben und dass diese Bamberger Symphoniker sehr freundliche Gastgeber sind, weil sie auch zum Beispiel sehr oft einladen. Also es fühlt sich, wie gesagt, ein Leben in Bamberg innerhalb eines Jahres. So ist's halt.
Frau Gommeringer, gibt es irgendeinen unerfüllten Lebenstraum?
Bisher ja. Oh Mann.
Irgendwann doch der erste Roman? Nach all der Lyrik, Sie hätten ja genug Stoff zum Schreiben.
Ja, aber die Art und Weise des Erzählens ist so ganz anders. Der lange Atem und überhaupt diesen Atem erstmal finden. Viele Träume, keinen einzelnen und einzigen Lebenstraum. Das ist eigentlich schön, weil man dann ein Träumer sein kann. Ich brauche nicht den einen Traum. Und wer die Villa Concordia sieht, der weiß natürlich, dass ich traumhaft lebe. Das macht schon einiges wett, ja.
Gibt es einen Lesetipp von Ihnen? Ein Buch, das Sie im Moment, das Ihnen besonders gut gefallen hat in letzter Zeit?
Ach, jetzt bin ich ganz klassisch, aber weil es mir so viel Trost und so viel Leichtigkeit oft spendet, das Buch der Lieder von Heinrich Heine, wenn ich es einfach so sagen kann. Die herrlichen Gedichte, die so viel Witz, aber dabei auch einiges Bittere schon vorwegnehmen. Genau, und wir dürfen nie vergessen, Heinrich Heine war ein Mensch, der in Deutschland abgelehnt wurde und Deutschland fliehen musste. Und wenn wir immer sagen, nie wieder, dann müssen wir uns auch daran halten und sollten, genau, auch in der Lektüre eines so großen Wissen, dass wir den auch einfach haben gehen lassen.
Und Schlusswort von Ihnen, gibt es irgendeine Lebensweisheit, einen Satz, einen Aphorismus, ein Gedicht, das Sie durchs Leben begleitet hat?
Ja, Jean-Paul, 3 fliegende Minuten. Ohne Lachen kommt der Mensch, ohne Lachen geht er. 3 fliegende Minuten war er froh.
Ich sage danke nach über 50 Minuten mit Ihnen. Nora Gommeringer war heute bei uns zu Gast, die vielfach preisgekrönte Dichterin und Direktorin der Villa Concordia in Bamberg. Vielen herzlichen Dank für den Besuch.
Ich danke Ihnen, lieber Bogdan. Schön war's.
Alles Gute, fand ich auch. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch viel Spaß mit unserem weiteren Programm in Bayern 2. Wünscht Ihnen Ihr Achim Bogdan. Morgen im Talk lernen Sie den Schauspieler und Kabarettisten Robert Palfrader kennen. Und die Sendung mit Nora Gommeringer aus der vergangenen Stunde gibt es im Netz zum Nachhören als Podcast in der ARD Audiothek oder über die BR-App. Dort gibt es noch jede Menge andere Angebote. Zum Beispiel, wir haben es erwähnt, 100 aus 100, weil das Hörspiel in diesem Jahr 100 Jahre alt wurde, werden 100 besonders großartige Hörspiele ausgesucht und sind jetzt als Podcast erhältlich, präsentiert von Jörg Albrecht und unserem Gast Nora Gommeringer, 100 aus 100 in der ARD Audiothek.